Ich mache es bei mir gerne mit sogenannten Probesterbeabenden auf eine humorvolle, aber nicht pietätlose Art und Weise. Das muss man sich so vorstellen, dass ich dann einen Stammbaum aufmale und sage, hier, liebe Tanja, das bist du.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV 1871 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Tanja Schmidt und ich bin heute Ihre Gastgeberin für eine neue Folge aus dem Themenbereich Biometrie. Und zwar soll es heute um Beratungsansätze zur Bestattungsvorsorge bzw. Sterbegeldversicherung gehen. Mein Gast dafür ist Christoph Steinberger. Er ist Finanzberater mit umfassender Expertise rund um Bestattungsvorsorge und präventive Notfallvorsorge und ist deswegen genau der richtige Gesprächspartner für das Thema. Hallo Christoph, schönen guten Morgen.
Hallo liebe Tanja und vielen Dank in die Runde.
Christoph, wie sieht's aus? Viele Menschen meiden ja das Thema Tod, weil es doch vielen unangenehm ist, darüber zu sprechen. Wie schaffst du es denn als Makler, dieses sensible Thema bei deinen Kunden anzusprechen, ohne dass es abschreckend wirkt?
Das könnte man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Ich würde einfach sagen, wenn wir uns bedenken, dass seit 2021 über 1 Million Menschen allein in Deutschland jedes Jahr sterben, reden wir über 2800 Todesfälle pro Tag. Also ein sehr relevantes Thema. Und je nachdem, von wo aus derjenige gerade guckt, ob gerade was in der Familie passiert ist oder sich einfach um seine Angehörigen kümmert. Im Regelfall machen die Menschen es ja nicht für sich, sondern eher für die Menschen, die nachher als Hinterbliebene zurückbleiben, um denen möglichst wenig Arbeit und Stress zu zumuten.
Okay. Und hast du irgendwie so eine Erfahrung, gibt es bestimmte Lebensphasen oder auch Kundengruppen, bei denen das Thema Bestattungsvorsorge besonders gut ankommt?
Also was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, ist Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, oftmals auch Menschen zum Beispiel sind, die wenig Einkommen haben, die sich viel, viel extremer mit der Situation beschäftigen, weil die sagen, die haben eh schon wenig Geld und möchten dann etwas vorsorgen, um im Fall der Fälle den Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Und ansonsten haben wir sehr, sehr häufig, dass wirklich im Notfall sich natürlich mit dem Thema beschäftigt werden muss und im Nachgang gesagt wird, hätte ich doch vorher das und jenes mal getan. Das heißt, ich würde schon sagen, letztendlich jede Lebensphase, egal ob es ein Hauskauf ist, eine Geburt eines Kindes oder wirklich der Krankheit oder Todesfall, das sind natürlich die besten Ansätze, mit dem Thema zu starten. Aber es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf den Menschen gegenüber an, wie der dem Thema ja aufgeschlossen ist. Ich mache es bei mir gerne mit sogenannten Probesterbeabenden auf eine humorvolle, aber nicht pietätlose Art und Weise. Das muss man sich so vorstellen, dass ich da mal einen Stammbaum aufmale und sage, hier, liebe Tanja, das bist du, welche Angehörigen hast du? Und dann anhand eines fiktiven Beispiels zu sagen, wie wäre es gewesen, wenn du zum Beispiel gestern verstorben wärst? Was sind die Schritte, die deine Angehörigen jetzt zu tun haben, zu erledigen haben? Und das Ganze spielerisch aufzubereiten, egal ob es online ist, besser noch in Präsenz oder von irgendwelchen Bühnen, wo du natürlich dann einen anderen Einblick hast und das Thema zu sensibilisieren.
Und wie ist die Resonanz darauf? Also gerade wenn du so dieses Thema Lebensbaum aufmalst, sind die offen dafür, ja auch so ein bisschen Familieneinblick zu geben? Wer versteht sich noch ganz gut und mit wem ist man vielleicht verstritten? Das mögen ja auch dann sicherlich Einflüsse sein, die das Ganze dann mit spannend machen. Aber ja sehr individuell auf den Kunden zugeschnitten. Wie ist da so die Reaktion?
Also du kriegst natürlich sehr, sehr schnell auf eine komplette Lebenssituation gespiegelt, die du vielleicht als Versicherungsmakler in der Tiefe normalerweise gar nicht erleben würdest oder es Jahrzehnte wahrscheinlich dauert, bis du die ganze Familienstruktur kennst. Und so geht es halt sehr, sehr schnell. Und ich mache das immer ein bisschen auch humorvoll und sag: Stell dir vor, du hast vielleicht Kinder, von denen dein Partner bisher gerade nicht wusste. Also gerne im Nachgang. Und ich sag mal, je höher die Menschen im Management sind, desto öfter hüpfen noch Kinder links und rechts rum, von denen der Partner bisher nichts wusste. Okay. Und das ist halt natürlich dann eine Variante, wir unterliegen ja auch dem Datenschutz. Das heißt, in dem Bereich muss man halt immer aufpassen, was redet man, und wenn ich halt weiß, der Partner weiß nicht, dass es noch ein anderes Kind gibt, dann kann es halt manchmal auch passieren, dass erst im Erbfall oder im Leistungsfall, den man so nehmen will, plötzlich am Grab Menschen auftauchen, die man vorher gar nicht wusste. Und das ist natürlich dann immer eine spannende Situation, um es mal vor dem zu formulieren.
Okay, also ich würde jetzt für mich daraus schließen, dass man schon mit einem gewissen Fingerspitzengefühl auch an das Thema herangeht. Aber gibt es denn vielleicht irgendwie so Standardfragen oder so Schlüsselfragen oder Gesprächseinstiege, die sich bei dir jetzt in der Praxis bewährt haben, um die Kunden auf die Bedeutung dieser Bestattungsvorsorge oder auch Sterbegeldversicherung, wie es ja im Markt heißt, bewusst zu machen? Also gibt es irgendwie Sachen, die jetzt auch für die Kolleginnen und Kollegen draußen sehr gut immer funktionieren werden?
Ich sag mal, immer funktionieren wahrscheinlich nicht, weil es gibt halt Menschen, denen ist es total egal. Es ist wie wahrscheinlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Alle wissen eigentlich, dass es wichtig ist. Ich sag mal, dabei ist die Sterbegeldversicherung ja mit eines der einfachsten zu beratenden Themenfelder. Ich sage jetzt mal Empathie mal kurz außen vor, weil klar, du brauchst ein Fingerspitzengefühl. Aber das ist ja der einzige Vertrag, den es gibt, der definitiv eines Tages leisten muss. So, da ist bei anderen Themenfeldern, ob eine Berufsunfähigkeit stattfindet oder nicht, das wissen wir halt im Vorhinein nicht. Da kann man sagen, Statistik ist so. Aber bisher habe ich noch keinen 300-Jährigen bei mir als Kunden gehabt, der noch lebt. Also das heißt, im Fall der Fälle ist das doch zeitlich. Und ich habe mir damals einen Spruch gesagt, es war Memento Mori, also bedenke, dass du endlich bist. Und ich darf ja auch seit Jahren auch ein bisschen als Keynote-Speaker arbeiten und ich nehme genau diese Themen Unfall, Krankheit, Tod, die gerne so Tabuthemen sind. Und ich versuche das Tabu so ein bisschen aufzubrechen, indem es halt wird, oftmals humorvoll formuliert wird oder manchmal auch einfach wirklich die harte Keule raus, wenn man halt sagen kann, nehmen wir mal die Generation, 60, 70-Jährige, die haben oftmals ein Häuschen, ist abbezahlt, aber vielleicht die Rente nicht so riesig. Und dann ist immer die Variante, man denkt, man hat ein tolles abbezahltes Haus, aber was ist denn jetzt, wenn dem einen Elternteil zum Beispiel was passiert? Und dann sagt der andere, sagt das Kind, so, Mama, Papa, zahl mich mal bitte aus. Und dann ist ja die Frage, jetzt ist der eine Elternteil nicht mehr am Leben und der andere Elternteil muss jetzt die Erben auszahlen, mit welchem Geld? Das heißt, es kann in solchen Situationen passieren, dass durch den Erbfall nicht nur der Mensch weg ist, der Elternteil, der geliebte Partner, sondern parallel auch das Haus. Und sich solche Querverbindungen zu überlegen, zu gucken, was hat das für Auswirkungen? Es muss ja nicht immer direkt der Todesfall sein. Es kann ja auch erstmal sein, in Anführungszeichen nur ein schwerer Unfall, also nur in Anführungszeichen natürlich, oder ein Koma. Wer kann dann Handlung oder handeln für mich, für meine Angehörigen, für meine Liebsten? Weil im Regelfall sorge ich ja nicht für mich mit der Bestattungsvorsorge, sondern auch eher dafür, dass die Angehörigen nachher keinen finanziellen Schmerz haben. Weil in einer Situation, wo du eh emotional im Regelfall stark getroffen bist, wenn dann noch finanzielle, ja, Problematiken on top kommen, da gibt es schon Schwierigkeiten, alleine schon durch die emotionale Ebene durchzugehen. Wenn du dann nachher noch Punkte brauchst, wie ein, sag mal, ein Erbschein, um den Stromvertrag zu wechseln, oder wir haben irgendwelche Social Media Kanäle, wo keiner weiß, wem gehören denn die Zugangsdaten oder wo sind die Zugangsdaten überhaupt? Oder man hat eine Sterbegeldversicherung, aber keiner weiß, wo es die gibt. Und das sind so Feinheiten, wo man halt drauf achten kann. Und ich sag mal, eigentlich kann das jeder für sich selber überlegen, was ist, wenn du gestern nicht mehr bist, was sind die Schritte, die die Angehörigen heute zu tun haben? Und du wirst immer Leute haben, die kein Interesse an dem Thema haben, weil sie es vor sich wegschieben. Das ist wie Vollmachtsthematiken allgemein. Jeder weiß, dass es wichtig ist, aber du brauchst immer jemanden, der vielleicht den richtigen Tritt zur richtigen Zeit am richtigen Ort gibt, damit es dann auch vorangehen kann.
Du sprichst es gerade an, vom Kern her, ne? Oft hört man ja die Aussage von Kunden, das ist noch irgendwie zu früh für mich oder das kläre ich mit meinen Angehörigen später mal. Wie gehst du mit den Einwänden um? Also hast du dann auch so Beispiele bereits vielleicht auch aus deinem eigenen Kundenkreis, wo doch jemand etwas früher schon von uns gegangen ist, als es die Familie sich gedacht hat und wo dann vielleicht dann dieser Frust da ist, ach, hätte ich dann doch schon mal. Also kannst du auch mit solchen Beispielen den einen oder den anderen überzeugen, es doch frühzeitig zu machen?
Ja, das ist auch wieder sehr individuell natürlich, weil jeder Mensch ist ja individuell. Du kannst jetzt nicht jeden in irgendeine Schublade reinstecken, ist klar. Aber natürlich, du musst ja nur, ich sag mal, den städtische Zeitung irgendwie aufmachen, je nachdem, wo man da gerade wohnt. Uns zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger als Beispiel. Du musst ja nur am Wochenende mal die Zeitung aufschlagen und da siehst du dein Geburtsdatum, was vielleicht deutlich jünger ist als dein eigenes und sagst hier, derjenige weiß auch nicht, du hast jeden Tag ja damit zu tun. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Fälle. Und wir haben ja so viele Stories, die wir erzählen können, wo irgendeiner anruft, dass der Mann plötzlich mit Anfang 30 gestorben ist. Kerngesund, dann kam Corona und der ist aufgrund einer, ja, Corona-Infektion an den Folgen daran dann gestorben und hinterlässt dann Frau und Kind. Und natürlich, und die Frau sagt heute noch, es ist natürlich ist schlimm, dass der Mann verstorben ist, aber noch viel schlimmer ist, dass sie überhaupt nicht weiß, wie der Mann beerdigt werden wollte. Und das ist halt auch ein Step, wo man sagen kann, ja, natürlich, Früher oder später dienen wir alle, aber wenn wir nicht darüber reden oder zumindest irgendwo einen Text schreiben, dass man auch schnell auffindbar ist, wie möchte ich denn eines Tages beispielsweise beerdigt werden? Soll es der Friedhof sein, Friedwald, in der Urne, auf See? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich mich meiner eigenen Sterblichkeit bewusst werde, kann ich auch viel besser eigentlich leben, weil wenn ich weiß, eines Tages kommt es, dann kann ich jetzt jeden Tag damit leben und sagen, ja, irgendwann wird es kommen. Oder ich kann jetzt die eigene Verantwortung für meine Familie und mich übernehmen und sagen, ich regle das heute. Je jünger du anfängst, ist wie bei allen anderen Sachen auch gesagt, desto günstiger ist es. Und du kannst es einfach abhaken und sagen, das Thema ist erledigt, nächster Step. Und natürlich entwickelt sich die Branche auch immer weiter, wenn man mit regionalen Bestattern spricht. Es gibt so viele verschiedene Bestattungsarten mittlerweile. Es ist alles weg von der ursprünglichen, ich nehme mir einen Sarg, leg mich rein und freue mich eines Tages, als ich da weg bin. Heute gibt es ganz andere Anlässe. Ich nehme jetzt mal Beispiel. In der Vergangenheit war es oft so, dass alle Angehörigen in der gleichen Region gewohnt haben. Mhm. Ja. Da wurde vielleicht die Nachbartochter geheiratet, die andere Nachbartochter geschwängert, so wie es in der Vergangenheit war. Keiner wusste es nachher nur. Und dann im nächsten Step ist es so, heute muss man sagen, wenn man die eigene Familie anguckt, dann lebt der eine Elternteil vielleicht dort, ist arbeitsmäßig ganz woanders. Der Bruder wohnt im Norden, die Schwester wohnt im Süden, der eine wohnt im Ausland. Das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass diese ganze, ich sag mal, Sippenhaftung beieinander ist, wo man sagen kann, man geht jeden Tag miteinander Kaffee trinken, sondern heute haben wir halt durch die ganze Entwicklungen, demografischen Wandel etc. auch mal Zeiten, wo jemand gar nicht verfügbar vor Ort ist. Das heißt, du musst ja auch gucken, wie kriegst du diese Barriere auch weg. Weil wenn jetzt der Bruder in Hamburg und die Schwester in München wohnt, ja, wo beerdigst du denn Mama und Papa eines Tages? So, das sind ja auch Steps. Und wenn man mit den Menschen ganz klar redet, dann soll ich es schriftlich geben. Oder was ich auch gerne mache, ist wie bei einer Berufsunfähigkeit, wenn er derjenige es nicht haben will, dann gibt es ein Schreiben, das ist sehr hart formuliert, wo es drin, so nach dem Motto drin steht, ich habe über das Thema viel Informationen erhalten, aber dennoch möchte ich zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht mich darum kümmern. Mir ist es gefühlt Wurst, was mit meinen Angehörigen passiert. Dann lasse ich mir das Schreiben unterschreiben. Und oftmals ist es so, dass 1, 2, 3 Wochen später dann plötzlich der Anruf kommt, wenn du schon extra das unterschreiben lässt, dann muss das ja eine Bewandtnis haben und ich habe das verstanden, ich war vielleicht in der Situation einfach überfordert und lass uns das angehen. Vielleicht in kleinen Teilschritten, weil eine hundertprozentige Lösung gibt es am Markt aktuell auch nicht. Also es gibt so viele Feinheiten, jeden Tag sorgen auch neue Systeme und neue politische Lagen dazu, dass sich Sachen ändern. Das heißt, du musst immer auch wieder hinterfragen, ist das, was du heute angegeben hast, auch in der Zukunft noch relevant. Sich einmal im Jahr vielleicht so eine Art Probesterbetag rauszusuchen, einfach mal gedanklich durchzugehen, was ist denn, wenn es knallt, was soll gemacht werden, wer kann die Gehälter zahlen, wenn man Arbeitgeber ist, wo kommen die Kinder hin? Das geht dann nicht nur in die Bestattungsvorsorge oder die Verfügungen rein, sondern auch alles, was sonst ja finanziell, organisatorisch oder auch medizinisch quasi vorbereitet werden sollte.
Überschneidet sich das dann da auch ein bisschen mit dem Themenbereich Generationenberatung, in dem du ja auch aktiv bist?
Ja, absolut, weil als Generationenberater oder parallel ja auch noch Testamentsvollstrecker hast du natürlich oftmals mit den Leistungsfällen zu tun. Und je öfter man natürlich solche Fälle hat, jetzt, ich sage ja in Deutschland alleine, jetzt seit dem Jahr 2021 haben wir über 1 Million Todesfälle jedes Jahr. Also 2800 Todesfälle jeden Tag. 117 die Stunde. Das heißt, wenn wir eine Stunde ein Podcast-Interview drehen, alleine in der Zeit hast du auch über 100 Menschen nur in Deutschland, die gestorben sind. Und das heißt, es geht ja nicht nur um die 100 Leute, die verstorben sind, sondern es geht ja vielmehr um die Angehörigen, die ja dann ein eventuelles Schlamassel, so muss man es ja manchmal sagen, jetzt ausbaden dürfen, weil derjenige, der von seinem Recht auf Ableben vorzeitig Gebrauch gemacht hat, vielleicht viele Sachen nicht so bedacht hatte, wie er sie hätte bedenken können. Und da geht es auch gar nicht, irgendwie den Finger hochzuheben und sagen, hier, du hättest du mal machen müssen, sondern mir geht es persönlich eher darum, dass man die Situation abschätzen kann. Und klar, wenn ich genügend Geld auf der hohen Kante habe, dann brauche ich vielleicht bestimmte Absicherungen nicht. Aber wenn ich dann das Geld habe, muss ich ja trotzdem gucken. Ich muss ja trotzdem Bestatter raussuchen. Ich muss trotzdem wissen, welcher Friedhof, Friedwald, welche Urne oder Sarg oder Stele oder was auch immer man mittlerweile machen kann. Und wo soll die Lage sein? Wollte er anonym oder wollte er irgendwie in eine Streuwiese oder was genau ist es denn? Wenn du dann diesen ganzen Step hast, kann natürlich die Möglichkeit als Generationenberater sehr, sehr gut sein, weil du ja eben auch in die verschiedensten Generationen reinzoomst. Und wir arbeiten persönlich zum Beispiel nur auf Empfehlungsbasis, Aber wo wir total offen sind, sind alle Angehörigen, die zu unseren Kunden gehören. Mhm. Weil ich sag mal, wenn Mama und Papa ist, ich sage jetzt mal ganz klar, verkacken, mhm. dann haben die Angehörigen eventuell die A-Karte. Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch in dem Bereich zu sprechen. Und dann gibt es oftmals die Hinweis, ja, habe ich schon gemacht, habe ich schon. Wenn ich dann also 2, 3 Fragen stelle, spätestens bei der dritten Frage hatte ich noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, nee, habe ich alles geregelt. Mhm. Weil die Lebensumstände ändern sich. Vielleicht der Partner, der bisher Partner war, ist ab morgen vielleicht nicht mehr der Partner. Und plötzlich steht der und soll die Entscheidung treffen für den Ex-Ehegatten oder Ex-Geliebten oder je nachdem. Das ist halt sehr spannendes Feld. Deswegen musst du sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr empathisch sein. Und je nachdem, wie man auch drauf ist, kannst du natürlich mit Humor natürlich auch sehr viel glänzen. Du kannst natürlich auch auf eine andere Art Weise vielleicht mit Humor auch ein bisschen was falsch machen. Das ist wie wenn jemand heute eine Krebsdiagnose bekommt. Der eine will drüber reden, der andere will nicht drüber reden. Wenn du nicht drüber redest, heißt es auf einmal, ja, hättest du mich ja fragen können. Mhm. Und das heißt, du kannst es nie jedem Menschen recht machen. Du kannst nur gucken, dass du mit denjenigen sprichst, wie er es haben möchte. Das am besten so zu dokumentieren, dass der Angehörige oder diejenigen, die sich nachher darum kümmern sollen, es einfacher haben, dass sie sagen, hey, es ist nicht mein Wille, aber der Wille von dem Verstorbenen war, dieses oder jenes genau abgewickelt zu haben. Und wenn man das halt besser machen kann, ich sage mal, die beste Variante ist, seinen eigenen Tod vorzubereiten, eine Art Abschiedsrede zu schreiben, jetzt nicht, weil man sich selbst umbringen möchte, sondern einfach zu überlegen, einmal im Jahr, was soll an deinem Grab eines Tages erzählt werden, wie möchtest du es haben und das so niederschreiben, dass es der Angehörige auch versteht.
Okay, also damit schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis zwischen dem Thema Generationenberatung und was du vorhin angesprochen hast, auch mit diesem Lebensbaum oder Familienbaum aufzuzeigen, dass man sieht oder auch du ja mitbekommst, na, wer hängt denn sonst noch alles mit dran und auf wen hat das, welche Auswirkungen ja gegebenenfalls auch ja damit Erbrecht etc., ne, wie viele Anteile bekommt dann derjenige, das muss man ja auch oftmals bedenken, ist viel, glaube ich, gar nicht klar. Wenn wir jetzt aber vielleicht noch von einer jüngeren, jung ist immer sehr aus dem Blickwinkel betrachtet, aber wenn wir von einer jüngeren Zielgruppe ausgehen, die jetzt vielleicht das Häuschen noch nicht abgezahlt haben, noch mit beiden Beinen mitten im Leben stehen, wo machst du den Unterschied zwischen einer Bestattungsvorsorge, einem Sterbegeld und einer Risikolebensversicherung? Also ist es immer nur das Thema, wie lang läuft das, also von der Dauer her, weil ich ja doch meistens Sterbegeld bis zu einem höheren Endalter versichern kann, oder sind es dann eher die Summen, die es ausmachen, oder machst du auch gegebenenfalls beides?
Der Idealfall ist natürlich, dass man beides kombiniert, dass du sagst, du hast einmal, wenn jetzt die Risikoleben, ich mache die zum Beispiel immer bis zum Rentenalter, teilweise sogar hinaus, mhm. weil es kann ja auch sein, dass heute bei einer Risikolebensversicherung der Angehörige auch später für seine Kinder, die jetzt vielleicht noch klein sind, aber auch später vielleicht doch selber auch mit einsteigen will und auch da die Kinder mit unterstützen möchte. Und bei der Sterbegeld, und wenn der Leistungsfall nicht eingetreten ist und die Risikolebensversicherung dann quasi umsonst gezahlt mhm. wurde, dann sprechen wir mit den Kunden auch durch. Guck mal, du hast vielleicht 50.000, 60.000 über die Laufzeit eingezahlt. Solltest du nicht von deinem Recht auf Ableben vorzeitig Gebrauch gemacht haben, dann lebst du ja noch und dann sollte es dir hoffentlich gut gehen. Deswegen macht es halt Sinn, bevor ich sage mal ein Beispiel, wenn du anstatt 200.000 Euro absicherst, sicherst du vielleicht 190.000 ab und machst 10.000 Euro für ein Sterbegeld, mhm. die definitiv eines Tages ja leisten muss, mhm. egal wie alt du wirst, eines Tages wird dich auch das Schicksal ereilen und dann hast du zumindest das Geld, was du da schon mal angelegt hast, ist auf jeden Fall schon mal nicht weg. Es hat erstmal nur die Gesellschaft und anschließend haben es dann deine Angehörigen, wenn der Bestatter nicht zu stark die Hand aufgemacht hat.
Mhm. Guter Tipp. Gibt's vielleicht noch weitere Tipps, die du Maklern, Kolleginnen und Kollegen mitgeben kannst, die jetzt bislang noch nie mit dem Thema Bestattungsvorsorge zu tun hatten oder ja, sich auch auf dem Themengebiet erweitern möchten?
Wir haben in Deutschland, glaube ich, über 4.000 bis 5.000 Bestattungsunternehmen. Mhm. Einfach in der Region mal nachzufragen, zu gucken, den Bestatter vor Ort einfach mal hinzugehen, mit dem zu sprechen, was sind denn die Varianten, die dort am meisten noch angefragt werden. Oder ich habe eine Kundin, die mittlerweile verstorben ist, die war damals, hat sie Krebsendstadium gehabt, da hatten wir Probeliegen im Sarg gemacht. So blöd das klingt, das war für sie ein Wunsch. Sozusagen habe ich einen Kunden angerufen, und dann sind wir hingefahren, ist ein Bestatter. Und dann haben wir die Frau in die Truhe, sag ich mal, gelegt, den Deckel offen gelassen natürlich noch. Und da hat sie gesagt, nee, fühlt sich eingeengt. Manche, das können wir uns halt eine Urne direkt aussuchen, aber da können wir jetzt keine Probeliegen machen. Und das ist ein bisschen humorvoll, weil die wusste Krebsendstadium, da musst du ja sehr, sehr mit Fingerspitzengefühl dran gehen. Und jetzt komme ich aus dem Rheinland, da sind wir alle mal ein bisschen lockerer mit der Zunge unterwegs, wo man sagen kann, da meint man es nicht immer so ganz so böse. Aber natürlich wenn man halt mit den Leuten spricht und gerade für jüngere Kollegen, die haben auch Eltern oder haben auch Großeltern, oder die irgendwann früher oder später das Thema ja auch ereilen wird, wenn man mit denen einfach in einer Art Familien-Happening zusammensitzt und sagt, oh Mama, Papa, Oma, Opa, wie habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was mir gezeigt hat, ist, wenn du mit den eigenen Angehörigen sprichst, ist manchmal so ein bisschen Knistern in der Luft. Wenn du eine externe Person hast, ich habe das oftmals so, wenn man weiß, die Eltern wollen sich darum nicht kümmern, die schieben das vor sich her. Da sage ich, gib den Anhörer, wenn du das nächste Mal da bist, ruf mich an, ich mache Lautsprecher an, ich stelle 3 Fragen und dann ist das Happening für euch erstmal erledigt und dann könnt ihr anschließend reden, weil dann bin ich der Boomer und nicht ihr.
Gut, guter Einwand auf jeden Fall. Sollte man testen, sollte man ausprobieren. Bin gespannt, was auch da vom Markt an Feedback kommt. Mal vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten und Einblicke zum Thema Sterbegeldberatung. Lässt ja viel offen auch darüber hinaus, ich würde es mal sagen, Cross-Selling zu betreiben und jetzt nicht nur an Tarifen und Produktlösungen, sondern vor allem auch an neuen Kunden. Gerade das mit dem Familienstammbaum wird auf jeden Fall so ein Thema sein, was hängen bleibt, hoffe ich. Und ja, an unsere Zuhörer, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail an socialmedia@lv1871.de. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein. Tschüss.
Tschüss.